Diese Folge wird von Josera unterstützt. Josera macht Pferdefutter und das schon seit Jahrzehnten. Josera, das steht für einen ganzheitlichen Ansatz und den Ehrgeiz, immer besser zu werden. Besser fürs Pferd. Und jetzt geht's los.
Wir haben einfach im Pferdekauf auch eine sehr, sehr hohe Emotionalität, vor allem auf der Käuferseite.
Pferdekauf und Gebrauchtwagenhandel hat ja so ziemlich denselben Ruf.
Mein Ausbilder im Zivilrecht hat immer gesagt, ein Vergleich ist immer nur dann gut, wenn er beiden Parteien wehtut.
Und auf jeden Fall kann man sich sicher sein, dass Kosten entstehen und noch mehr Kosten und noch mehr Kosten. Und wer auch immer sie bezahlt, sie müssen ja irgendwie bezahlt werden und von irgendwem.
Und am meisten leid tut mir eigentlich das Pferd.
Ich sage zu meinen Mandanten immer, die wahre Währung, in der sie mich bezahlen, das ist Kilo Nerven und nicht Euro.
Erzähl mir was vom Pferd. Journalismus meets Podcast.
Herzlich willkommen bei Erzähl mir was vom Pferd, sagen dieses Mal Anja Nehls und Jan Tönjes.
Ja, hallo. Unser journalistischer Podcast mit dem großen Thema Pferd, denn das ist das, was uns beide bewegt. Das sind unsere Leidenschaften, Journalismus auf der einen und Pferde auf der anderen Seite. Und ich bin mir ganz sicher, was Pferde zumindest anbelangt, da seid ihr auch auf der Leidenschaftsseite. Und wenn ihr immer aktuell informiert sein wollt, wenn ihr findet, dass das, was wir so journalistisch aufarbeiten, Spaß macht, dann liked uns, hinterlasst uns einen Daumen, schreibt auch mal einen netten Kommentar. Überall da, wo es Podcasts gibt, da gibt es uns. Und natürlich haben wir auch eine Homepage, erzähl-mir-was-vom-pferd.de. Erzähl immer mit AE und in den sozialen Medien findet ihr uns auch. Und sagt jedem auf der Stallgasse, jedem in eurer WhatsApp-Gruppe, dass es uns gibt, denn wir freuen uns über jeden, der uns folgt.
Und wir sammeln natürlich, Jan, das haben wir ganz vergessen zu erzählen, eure besten Geschichten. Und wir haben jetzt so ein paar beste Geschichten, die hört man in der Stallgasse eigentlich, naja, ich möchte nicht sagen täglich, aber monatlich auf jeden Fall, nämlich Geschichten zum Thema Pferdekauf oder Verkauf. Da hat eigentlich fast jeder was beizusteuern. Und zwar je nachdem, aus welcher Sicht, über die angeblich so kriminellen Verkäufer oder umgekehrt über die Käufer, die das berühmte Pferd sechsjährig kerngesund, kinderlieb, leicht, rittig, sitzbequem, verlade, fromm, mindestens M, siegreich, dann für 10.000 Euro haben wollen. Und allzu oft enden diese Geschichten ja dann mit einem handfesten Streit. Und dafür interessieren wir uns heute. Wir haben uns mal jemanden eingeladen, beziehungsweise eingeladen, die damit tagtäglich zu tun hat. Dagmar von Strahlendorf-Grüttemeier ist Rechtsanwältin, spezialisiert auf Rechtsfälle rund um Pferde und öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Zucht, Haltung und Bewertung von Pferden und für Reit- und Pferdeunfälle. Herzlich willkommen erstmal.
Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Und natürlich selbst Reiterin, nehme ich an, oder?
Ja, leider nicht mehr, aber immerhin 45 Jahre meines Lebens war ich im Reitsport aktiv. Ja.
Das Gespräch.
Wir wollen heute sprechen über ein ganz großes Thema, Pferdekauf. Wir wollen nicht Tipps geben, wie man das richtige Pferd kauft. Vielleicht auch, wie man bei einem Kauf geschickt agiert. Da wollen wir vielleicht Tipps rausfinden. Erstmal, Pferdekauf und Gebrauchtwagenhandel hat ja so ziemlich denselben Ruf. Zu Recht?
Ja, total zu Recht. Also die Pferde haben eigentlich den Gebrauchtwagen in rechtlicher Hinsicht abgelöst. Was kaum einer weiß, der Bundesgerichtshof, der bildet seine Rechtsprechung im Kaufrecht seit 2001 eigentlich im Wesentlichen am Pferd fort.
Das Pferd als Role Model für Beschiss.
Werbung.
Na, gehört ihr auch zu denjenigen, die jeden Tag mindestens eine Viertelstunde darauf verwenden, die Futterdosen für den nächsten Tag vorzubereiten? Kräuter, Aminosäuren, Mineralstoffe, Vitamine. Und liest ihr dann auch gefühlt jeden dritten Tag noch einmal diese kleingedruckten Zusammensetzungen, um ganz sicher zu gehen, dass eure Pferde optimal, aber nicht überversorgt sind? Ja? Herzlich willkommen in meiner Welt. Ich habe da aber einen Tipp, der euch einiges an Zeit sparen lässt. Und ihr könnt trotzdem das gute Gefühl haben, euer Pferd mit allem versorgt zu haben, was es braucht. Josera. Da gibt es alles aus einer Hand. Josera bietet nämlich nicht nur eine große Produktpalette an.
Es gehört zum ganzheitlichen Konzept, dass die Fütterungsempfehlungen sogar schon auf der Webseite erklären, wie ihr was miteinander kombinieren solltet. Josera hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Pferdefutter und ist immer bemüht, für alle Ansprüche des Pferdes umfassende Konzepte nicht nur bereitzustellen, sondern sie auch kontinuierlich weiterzuentwickeln, zu hinterfragen, besser zu machen. Im eigenen DLG-zertifizierten Labor wird alles untersucht, was in den Markt geht. Natürliche, pferdegerechte Rezepturen gehören dabei genauso zur Firmenphilosophie wie der gewisse Pferdeverstand, den es einfach braucht. Das merkt man. Und das finde ich gut. Guckt doch einfach mal unter josera.de vorbei. Danke, Josera, für die Unterstützung dieser Folge.
Nein, als Role Model für das Kaufrecht und die Fortbildung der richterlichen Rechtsfortbildung. Ich finde das deswegen insbesondere sehr bemerkenswert, weil die Pferdekauffälle, also jeden Tag gibt es Milliarden von Kaufverträgen in Deutschland, also vom Stück Butter bis hin zur Industrieanlage. Das heißt, es ist eine verschwindend geringe Anzahl, die es trotzdem schafft, zum Bundesgerichtshof zu kommen. Und das ist einfach, weil das Recht nicht für das Pferd geschaffen ist. Ja, das Kaufrecht.
Das ist ja nicht von ungefähr, dass die Gebrauchtwagenhändler genauso einen schlechten Ruf haben wie die Pferdehändler. Und gefühlt, wenn man mal sich so umhört in der Reit-Community, hat ja jeder da eine Geschichte auf Lager oder auch zwei oder auch drei. Wie viel Prozent der Pferdekäufe bzw. Verkäufe landen denn vor Gericht? Gibt es da Zahlen oder ist das nur so ein Gefühl?
Ich tue mich da immer ein bisschen schwer, weil bei mir natürlich nur die Sachen landen, die schiefgegangen sind, nicht? Und insofern kann ich das nicht beurteilen. Es muss wohl Pferdehandel geben, der gut geht, denn sonst würde das ja keiner mehr machen.
Aber spektakuläre Fälle, wo es um Pferdehandel geht, die landen ja immer wieder in den Medien. Da wird ja drüber berichtet, neben dem Stallgassengeschwätz. Die Süddeutsche hat kürzlich berichtet, Simone Blum, Weltmeisterin im Springreiten mit Alice in Tryon, hat einen Gerichtsstreit um das von ihr bzw. ihrer Firma verkaufte Pferd Django Unchained verloren, also da sie musste einem Vergleich zustimmen, ziemlich viel Geld bezahlen.
Ja, 8 Jahre ging es sogar vor Gericht in dem Prozess um den Trakehnerhengst Insterburg. Oh, war ein wunderschöner Rappe, der 2010 an eine schwedische Reiterin verkauft worden ist und dann ziemlich kurz danach Gesundheitsprobleme hatte. Da ging es aber gar nicht so sehr um die Gesundheitsprobleme, sondern um den Provisionsbetrug, weil sich wirklich mehrere Parteien richtig die Taschen voll gemacht hatten.
Und außerdem liest man ja auch immer wieder, dass ein Verkäufer ein Pferd vom Käufer dann zurücknimmt, der dann nicht selten ein anderes Pferd tauscht, in der Regel da auch noch drauf bezahlt. Ob am Schluss alle zufrieden sind, weiß man immer nicht genau. Dann geht's auch um mein neues Lieblingswort, um Gelenkpflege. Also wo Pferde denn sozusagen mit Cortison ins Gelenk gespritzt worden, damit sie vielleicht ein bisschen länger halten oder um irgendwie akute Verletzungen dann mal zu behandeln. Und das sind Dinge, von denen der Käufer in der Regel nichts weiß oder nichts mitgeteilt bekommt. Aber es geht auch um Käufer, die einfach nicht in der Lage sind, ein Pferd zu halten und zu reiten und dann den Verkäufer dafür verantwortlich machen. Und über all das wollen wir uns heute unterhalten. Was sind denn die Hauptgründe dafür, dass Pferdefälle vor Gericht landen? Also ist das Betrug mit der Gesundheit? Ist das Unrittigkeit? Was ist das?
Es ist eigentlich von allem etwas. Und ich vertrete beide Seiten. Und einer der Hauptgründe ist einfach ein schlampiges Vertragswerk und das Sparen am falschen Fleck auf beiden Seiten.
Heißt konkret?
Dass man sich Verträge aus dem Internet herunterlädt, die nicht aktuell sind, die nicht im aktuellen Stand der Rechtsprechung, der sich alle 5 Minuten ändert, gefühlt, entsprechen. Und dann geht's halt schief.
Was heißt, es geht schief?
Der Vertrag beschreibt ja eigentlich nur Pferd XY, Lebensnummer. Dann, da geht's wahrscheinlich los, irgendwelche Zustände des Pferdes, Schmiedefromm, Turnier erfahren, was weiß ich, das ist wahrscheinlich schon Interpretationsfrage. Also gut, älteres Tour platziert, kann ich nachgucken oder nicht. Gesund, schreiben Leute rein, gesundes Pferd verkauft?
Ich habe schon alles gesehen. Ich habe schon von der einfachen Rechnung ein Pferd, 150.000 Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer.
Ein Stück Pferd, ja?
Genau, habe ich schon gesehen, als auch 6-7-seitige Machwerke, die trotzdem nicht gehalten haben. Ich sage immer, ein Vertrag ist so sinnvoll wie ein Sicherheitsgurt. Ob man den braucht oder nicht, hängt allein davon ab, ob man einen Unfall erleidet.
Aber da hätte ich gerne mal ein Beispiel. Also wenn ich jetzt ein Pferd kaufen möchte, das ist ja letztlich, das Pferd ist ja kein Neuwert, ne? Sondern es hat ein paar Lebensjahre auf dem Puckel, vielleicht auch ein paar Sportjahre. Es hat ein paar Blessuren, wie jeder Mensch auch mit fortgeschrittenem Alter. So, die schreibe ich dann einfach in einen Vertrag und gut ist.
Ich muss an dieser Stelle jetzt mal ein bisschen ausholen. Wir haben also einen grundsätzlichen Unterschied, ob ich als Verkäufer ein Unternehmer oder ein Verbraucher bin. Ich fange jetzt mal mit dem rechtlich Einfacheren an. Der Verkäufer ist eine Privatperson. Die Privatperson kann nach deutschem Recht die Gewährleistung ausschließen. Das kann sie allerdings nur mit bestimmten Formulierungen im Kaufvertrag. Vergisst sie diese Formulierung, haftet sie volle 2 Jahre für Wohl und Wehe dieses Pferdes.
Wie lautet so ein Satz?
Das heißt in der Regel, die Gewährleistung ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden an Leib, Leben und Gesundheit und für vorsätzliches und fahrlässiges Handeln des Verkäufers. Dieser Satz muss, wenn ich eine Privatperson bin, unbedingt im Kaufvertrag drinstehen, wenn ich die Gewährleistung wirksam ausschließen will. Für die Privatperson geht es immer nur darum, welchen Zustand hatte das Pferd bei der Übergabe. Das heißt, je besser das dokumentiert ist mit Videos, mit Ankaufsuntersuchung, mit Röntgenbildern etc., desto leichter tue ich mich dann natürlich auch im Nachhinein Gewährleistungsansprüche abzuwehren, selbst wenn der Vertrag nicht optimal ist.
Wenn ich als Privatperson natürlich jetzt ein Pferd verkaufe, wo ich weiß, der hatte vor 2 Jahren, 3 Jahren einen kleinen Sehnenschaden, der ist ausgeheilt, bei der Übergabe läuft er aber tippitoppi. So, was kann ich denn jetzt ausschließen und was nicht?
Gute Frage. Das ist auch genau das Problem bei Pferdekaufverträgen, dass wir eben anders als bei einem Auto oder einer Waschmaschine natürlich ein Lebewesen haben, das Veränderungen unterworfen ist. Und ich kann die Gewährleistung grundsätzlich für Mängel ausschließen. Wenn ich aber wusste, dass das Pferd nicht in Ordnung war und wenn das tatsächlich also einen schweren Fesselträgerschaden hatte, den man auch anhand von Ultraschallbildern auch durch Vernarbungen und Fibrosen nachweisen kann, dann muss ich mir natürlich auch entgegenhalten lassen, also speziell auch dann, wenn das Pferd immer wiederkehrend lahm war, dann muss ich mir entgegenhalten lassen, dass ich arglistig getäuscht habe, den Käufer. Und eine arglistige Täuschung, wenn die nachgewiesen wird, das ist im Prinzip das zivilrechtliche Äquivalent für Betrug, dann habe ich natürlich da auch schlechte Karten vor Gericht.
Das heißt, ich muss als Verkäufer eigentlich alles, was der jemals hatte in der Zeit, in der er in meinem Besitz war, angeben. Leichte Schäden, schwere Schäden, aber das, was er davor hatte, wo ich ihn vielleicht noch gar nicht hatte, kann ich ja nicht wissen.
So, das ist genau das, was ich sowohl professionellen Pferdeverkäufern als auch den privaten Pferdeverkäufern immer rate. Dokumentation, 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 Transparenz, Transparenz, Transparenz. So, und an dem Punkt scheiden sich die Geister meistens. Weil jeder ja irgendwie so sein eigenes Gefühl hat, das sage ich mal lieber nicht. Und weil das halt häufig auch natürlich mit der Werbung für dieses Pferd kollidiert. Und da sind wir dann halt auch in diesem sehr gefährlichen Bereich der zugesicherten Eigenschaften. Das ist auch
zum Beispiel geländefromm, zum Beispiel kinderlieb.
Juniorentauglich.
Juniorentauglich, ja, was ist
großer
das?
Großer Spaß. Ja, was ist juniorentauglich? Ich meine, also wenn ich so die Springprüfungen im Juniorenbereich angucke, dann würde ich ja eher sagen, das ist ein sehr großzügiger Begriff, weil die einfach reiten wie der Teufel. Aber grundsätzlich muss natürlich das Elternteil, das das Pferd kauft, ein gutes Gefühl haben beim Pferdekauf. Ja.
Nochmal zurück, also juniorentauglich, klar, das ist interpretatorisch bestimmt weit gefächert.
Ja.
Aber mir ist jetzt gerade eingefallen, als du gesagt hast, Fesselträgerschaden. Wir hatten das neulich, dass wir über ein Pferd sprachen, meine Frau und ich. Und sie sagte, aber hinten rechts hatte der doch auch mal irgendwas. Und ich so, na also, hinten rechts hatte der nie was. Und das hatte ich wirklich vergessen. Okay, das Pferd ist bei uns geboren und der ist jetzt 11. Aber also ich hätte vor Gericht die Hand gehoben zum Schwur und hätte gesagt, der hatte hinten rechts noch nie was.
Naja, also Arglist setzt natürlich das Wissen, das subjektive Wissen auch voraus. Aber das ist eben diese große Grauzone und ich kann dass den Leuten, die Pferde verkaufen wollen, immer nur raten, so transparent wie möglich. Tierärzte von der tierärztlichen Schweigepflicht befreien lassen, nichts hinterm Berg zu halten, die kleinste Kleinigkeit einfach zu offenbaren, dann steht man so einen Prozess natürlich auch besser durch.
Und von der Bindehautentzündung bis zum Pilzbefall sozusagen.
Ja, gewissermaßen.
Ja. Das rettet einen aber nicht davor, dass man vielleicht Dinge gar nicht weiß, die vielleicht in dem Pferdeleben davor schon passiert sind.
Das rettet einen auch nicht davor, verklagt zu werden, trotzdem.
Ach so, ja.
Also wir haben einfach im Pferdekauf auch eine sehr, sehr hohe Emotionalität, vor allem auf der Käuferseite. Und wie auch Herr Kasselmann immer so schön gesagt hat, we're selling hopes and dreams. Wir verkaufen Hoffnung und Träume. Das ist natürlich so. Und wir haben auf Käuferseite auch oft so eine Ermüdung. Man will ein Pferd kaufen. Man ist 10 Stellen unterwegs. Man hat auf 20 Pferden gesessen, teilweise sein Leben dabei riskiert. Man ist jedes Wochenende mit dem quengelnden Junior auf Tour. Und irgendwann sagt man dann, auch der geduldigste Pferdekäufer sagt dann, ich möchte jetzt den Sack zumachen, das ist es jetzt, dieses Pferd soll es dann sein. So, und diese Emotionalität, die kann halt sowohl dem Verkäufer als auch dem Käufer immer um die Ohren fliegen.
Gibt es denn da Tipps, wo man sagen könnte, diesen Fehler als Käufer bitte auf gar keinen Fall machen? Gesetzt den Fall, ich möchte jetzt einfach nur ein gesundes Pferd haben, um nachmittags in den Wald zu reiten. So. Was muss ich mir denn da bescheinigen lassen? Wie wichtig ist eine Ankaufsuntersuchung? Was muss ich mir in den Vertrag schreiben lassen? Was muss ich mir sagen lassen? Also ich suche jetzt nach einem allgemeingültigen Kochrezept, was es wahrscheinlich nicht gibt.
Nein, natürlich gibt es das nicht. Also es ist einfach, also ich würde empfehlen, einen Sachverständigen mitzunehmen, der einfach diesen ganzen Kaufprozess überwacht. Und das sollte nach Möglichkeit nicht der Reitlehrer sein.
Also weil?
Der eigene Reitlehrer, der ist natürlich verantwortlich für gesamte reiterliche Eignung. Dafür würde ich den schon mitnehmen, dass man sagt, passt das, komme ich damit klar. Aber dann sollte ich noch jemanden mitnehmen, der einfach auf das ganze Paperwork achtet. Ich habe diesen Job auch schon oft gemacht, der ist mühsam, sage ich ganz offen. Aber der führt letzten Endes dazu, dass man eben jemanden hat, der völlig emotionslos auf mangelnde Transparenz hinweist, der völlig emotionslos sozusagen die Oberhand über den Kaufprozess einfach behält.
Okay, das ist aber natürlich sehr viel Aufwand. Also mit dem Reitlehrer, klar, der kommt gerne mit, vielleicht profitiert er ja auch davon. Das ist ein anderes Thema, aber ein Sachverständigen, der muss einen Termin haben, eine Sachverständige.
So. Kostet auch Geld.
Kostet Geld, natürlich. Ja. Muss ja auch.
Bevor man so ein Investment macht, ist es sicherlich gut, wenn man sich von jemandem begleiten lässt, der auch Branchenkenntnis hat, der auch genau weiß, da ist eine Story, die mir erzählt wird, hier nicht so ganz rund. Da gucke ich doch nochmal nach.
Okay, das ist jetzt eine Idee oder ein guter Hinweis. Wir waren gekommen von privat an privat.
Ja.
Jetzt gibt es ja aber das andere, den professionellen Pferdehändler.
Ja, also der Käufer ist im Grunde genommen da auf der sichereren Seite, weil der Unternehmer anderen Regeln für den Ausschluss der Gewährleistung unterliegt. Im sogenannten Verbrauchsgüterkauf kann der Unternehmer die Gewährleistung für ein Pferd auf nicht unter einem Jahr, wie für jede andere gebrauchte Sache auch, begrenzen. Und vor allem, das spricht sehr für den Käufer dann im Ernstfall, der Unternehmer trägt für ein halbes Jahr die Beweislast, dass das Pferd bei Übergabe in Ordnung war.
Das heißt, für mich als Käufer, ich kann innerhalb eines halben Jahres das Pferd verladen, dem wieder auf den Hof fahren und sagen, hier, nimm ihn zurück, so einfach?
Nein, so einfach ist es natürlich nicht, aber es ist zumindest so, dass wenn das Pferd zum Beispiel nach 2 Monaten anfängt zu lahmen, dann ist es natürlich so, dass zunächst einmal der Beweis dafür spricht, die Beweisregel dafür spricht, dass das ein Fehler war, der schon bei Übergabe da war. Und dann muss der Verkäufer beweisen, dass das nicht so war.
Ja, also ein Nachwuchsreiter, also schon Landeskader, ziemlich weit oben, suchte ein Nachwuchspferd und probierte einige aus. Dann hat das gut geklappt. Und der Verkäufer, ja, so ein kleinerer Händler, sagte dann, ja, prima, ich habe ja schon die alten Röntgenbilder noch, so alt sind die gar nicht. Das Pferd ist tipptopp in Ordnung. Ja.
Und über welche Güteklasse reden wir denn hier?
Naja, also Güteklasse, junge Reiter springen, also schon auch ein gut sechsstelliger Betrag für dieses Pferd. Und ja, das stellte sich dann heraus, nach 14 Tagen schwollen dem Pferd die Beine an und es waren Fissuren zu erkennen, also bei ganz normalem Training.
Aber halt mal, erstmal dem Pferd schwollen die Beine an, da rechnest du ja erstmal, da kühlst du erstmal und denkst, er hat einen Mückenstich. Oder ich meine, wie kam das überhaupt zu der Diagnose dann?
Naja, dem Pferd schwollen die Beine an und es war von einer Sekunde zur anderen stocklahm. Und dann haben sie halt gesagt, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, sofort erstmal Diagnostik und zwar volles Programm. Also nachdem auch der Händler dann sagte, nein, das kann ja überhaupt gar nicht sein, das Pferd war immer kerngesund. Und
Zwei Wochen lief es auch problemlos ungefähr, oder wie?
Ja, also zwei Wochen bei den Leuten zu Hause. Und schon bei den Röntgenbildern trat dann also zutage, dass es sich hier um einen Fissurverdacht handelt. Dann hat man sofort, um da sicher zu gehen, auch noch CT, MRT und dann noch ein CT, also wirklich das volle Programm. Und von drei unterschiedlichen, sehr renommierten Tierkliniken hatte man dann Atteste.
Wie können denn so eine Fissuren, das sind ja letztlich so Haarrisse im Knochen, ne? Also die können schon eine Weile da gewesen sein, die können frisch sein. Wie können die entstehen? Wurde da irgendwie so ein bisschen von den diagnostizierenden Tierärzten eine Vermutung geäußert, wie es dazu kommt? Und es war ja wohl auch nicht nur einer.
Also die Fragestellung war, dass man eben sagt, wir müssen sofort hier sicher gehen, dass das eben keine frischen Verletzungen sind.
Weil dann ja die Gefahr besteht, dass das Bein tatsächlich bricht, richtig?
Ja also nicht nur das, sondern auch der Verkäufer haftet ja nur für den Zustand des Pferdes bei Übergabe. Und nach der BGH-Rechtsprechung ist es so, dass der Verkäufer dafür garantieren muss, dass das Pferd entweder gesund ist und dass es nicht alsbald erkranken wird nach Übergabe.
So. Also es war wichtig sozusagen zu wissen, dass das nicht schon bei den Käufern passiert ist.
Ja, nicht erst bei den Käufern passiert ist, genau. Sondern dass natürlich so alles, was im Frakturbereich ist, kann natürlich auch eine frische Verletzung sein. So, und da haben wir gesagt, nee, das möchten wir gerne ausgeschlossen haben. Das sieht man dann auch auf den Bildern, also in der bildgebenden Diagnostik, dass diese Verletzungen eben nicht frisch sind. Das ist übrigens auch ganz interessant, bei Sehnenschäden kann man das auch feststellen. Es gibt sogenannte Fibrosen, die allerdings erst so 4 bis 5 Monate nach der Verletzung, also es ist so eine Art Narbengewebe, das dann 4 oder 5 Monate nach der Verletzung eben erst überhaupt auftritt. So, da kann man auch zum Beispiel in begrenztem Maße also rückwirkende Diagnostik betreiben.
Und dann würde man aber wahrscheinlich nach vernünftigem Menschenverstand erstmal den Verkäufer anrufen und sagen, du oder sie, was ist denn da passiert? Was ist das?
Exakt, ja. Und wie das halt bei Verkäufern oft so ist, nein, hat er noch nie gehabt, ist immer ganz toll gelaufen und überhaupt keine Vorschädigung, ist uns ein völliges Rätsel. Naja.
Und was sagten die Tierärzte, wie kann sowas überhaupt entstehen?
Wie sowas entstehen kann, so wie ich den Sachverständigen, den veterinärmedizinischen Sachverständigen auch verstanden habe, ist das eine Anlage, so wie diese Chips auch. Das heißt, das ist einfach eine Schwäche und die tritt früher oder später zutage und sie tritt vor allem auch bei ganz normalem Training auf. Das heißt, da muss jetzt gar keine Superbelastung sein, sondern das ist einfach so, wenn es dann halt soweit ist, dann ist es soweit und dann kann sowas halt auch entstehen.
Aber es war davon auszugehen, dass das vorher beim Verkäufer auch schon mal aufgetreten ist, also dass der davon auch wusste.
Ob der das jetzt aktiv wusste, also auch nach Meinung des Sachverständigen, musste das gar nicht so sein. Aber es ist immer am Ende gar nicht wichtig, ob der das wusste oder nicht. Es reicht, wenn das eben im Keim angelegt ist und wenn das jederzeit bei normaler Ingebrauchnahme auftreten kann. Also alleine dieser Risikobefund, der stellt dann schon einen Sachmangel dar.
Gut, also wie reagierte nun der Verkäufer?
Das kann doch alles gar nicht sein. Das lag natürlich am Reiter, das lag natürlich am viel zu groben Training. Auf jeden Fall ging es dann eben natürlich in den Rechtsstreit. Und ja, und diese ganze Geschichte läuft jetzt immer noch. Ein Ende ist nicht abzusehen. Wir haben jetzt Gutachten, Ergänzungsgutachten. Das sind halt einfach so typische Verläufe von Rechtsstreitigkeiten, wo man sagt, also irgendwann ist es natürlich zu Ende. Nun haben wir auch nicht allzu viele veterinärmedizinische Gutachter, die auch Zeit haben, sowas zeitnah zu beantworten. Und dann kann so ein Sachverständigengutachten auch mal ein Jahr oder zwei dauern, bis es da ist. Und dann kann die Gegenseite wieder Einwendungen dagegen erheben. Und dann muss der Sachverständige nochmal Fragen beantworten.
Und unterdessen, was passiert mit dem Pferd?
Das ist ja die Tragödie. So ein Pferd steht dann halt rum. Also natürlich trägt der Verkäufer ab dem Moment, ab dem man den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärt hat, ist der Verkäufer im Annahmeverzug. Mit der Folge, dass er nun auch für alle Schäden verantwortlich ist. Zu den Schäden gehören natürlich dann auch die Unterhaltskosten, die Tierarztkosten, also im Prinzip jeder Sack Möhren. Der kann ab diesem Zeitpunkt dann eingefordert werden, auch von der Klagepartei. Also finanziell, wenn der Gegner nicht ohnehin pleite ist, hat der Kläger nicht viel zu befürchten. Aber natürlich ist die zivilrechtliche Seite, wer jetzt was von wem verlangen kann, die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich der Tierschutz. Das heißt, ich habe als Käufer die Aufgabe, dieses Pferd tierschutzgerecht zu halten. Ja, ist es tierschutzgerecht, ein Pferd, was jederzeit einen Knochenbruch erleiden kann, einfach auf die Weide zu stellen, auf eigene Verantwortung? Schwierig, ja.
Aber ist es tierschutzgerecht, es einfach in der Box zu lassen? Auch nicht.
Nein, natürlich ist das auch nicht tierschutzgerecht. Also muss man sich darum kümmern, wie man sich eben sinnvoll um ein krankes Pferd kümmert. Das ist natürlich aber auch ein erheblicher Aufwand. Und natürlich auch eine Sache, die sehr stark an die Substanz von allen geht.
Aber nochmal, wir wollen ja jetzt versuchen, wir haben ja auch schon über Ankaufsuntersuchungen gesprochen, so eine Sachen zu vermeiden. Das klingt jetzt erstmal nach richtig viel Ärger und nach einem langen Rechtsstreit und jeder leidet drunter und am Ende wahrscheinlich am meisten das Pferd. Aber kann man sowas dann verhindern? Kann man das irgendwie vermeiden? Von Käuferseite, von Verkäuferseite oder ist es einfach so, dass es so einen Ärger geben kann?
Naja, ich würde mal sagen, Satz des Paretos 80-20. Also man kann natürlich mit 20% Aufwand 80% Ärger vermeiden. Und zu diesen 20% Aufwand sollte eine sehr gute AKU gehören. Und zeitnah vor allem. Und die sollten sowohl der Käufer als auch der Verkäufer jeder für sich machen lassen. Das heißt jetzt nicht, dass man 5-mal röntgen lassen muss, aber auch das, was geröntgt wurde, sollte der Käufertierarzt sehen und dann gegebenenfalls bei Unklarheiten einzelne Bilder nochmal nachschießen lassen. Also damit vermeidet man schon sicherlich einen sehr hohen Prozentsatz an Ärger. Was viele nicht verstehen ist, die Schuldfrage liegt alleine darin, dass der Verkäufer eine schadhafte Sache verkauft. Und da sind wir wieder in dieser Diskrepanz zwischen Tieren und Sachen, die das BGB ja gleich behandelt. Ein juristisches Verschulden liegt alleine schon dadurch vor, dass der Verkäufer eine objektiv schadhafte Sache verkauft.
Auch wenn er davon vielleicht unter Umständen gar nichts weiß.
Genau. Und wenn er aber davon was vorher gewusst hat und diesen Mangel verschwiegen hat, aktiv, wenn man ihm das nachweisen kann, dann sind wir in der Arglist. Dann sind wir aber auch nicht im Kaufrecht, sondern dann fechten wir den gesamten Kaufvertrag an. Das ist erstmal in der Rechtsfolge ähnlich, aber im Umfang der Haftung sind wir da auf einem ganz anderen Niveau.
Nun höre ich von Pferdehändlern aber ziemlich oft so Fälle wie, die kaufen ein Pferd, das war platziert, das ist gut gesprungen und das ging dann auch eine Zeit lang gut, aber vielleicht ist derjenige, der es gekauft hat, nicht so clever, nicht so toll, hat nicht das Auge im Parcours.
Ja.
Und auf einmal fängt er an zu verweigern, springt kein Wasser mehr.
Ja.
Und dann kriege ich, so höre ich das von den Pferdehändlerinnen und Pferdehändlern, die ich so kenne, ein Pferd dahingestellt und dann heißt es, der hat auf einmal einen Ton, Kehlkopfpfeifen, irgendein gesundheitliches Thema. Aber letztendlich habe ich auf Hochdeutsch einen Sauerkocher und ich habe selber ein Pferd, das ich ordentlich verkauft habe, in einem ordentlichen Zustand und kriege eigentlich ein versautes Produkt
zurück.
Ja, das...
Das ist so.
Das ist so.
Das ist ja auch ein bisschen frustrierend. Das kann, ne?
Natürlich. Mhm. Ich verstehe auch den Frust auf beiden Seiten.
Da hast du auch eine Geschichte auf Lager, oder?
Ja, natürlich. Ich vertrete auch Verkäufer und die dann sich mit Anwaltsschreiben konfrontiert sehen und sich wie unter einer Alien-Attacke fühlen, weil sie selbst ausgebildete Pferde nach bestem Wissen und Gewissen ausgebildet, Turnier vorgestellt, dann auch gut leistungsfähig verkauft haben. Und dann gibt es natürlich die Kaufreue auf Käuferseite, dass die Leute wirklich das nicht reiten können, das nicht nachreiten können. Und dann...
Und dann ist das Pferd schuld.
Dann ist natürlich das Pferd schuld. Oder sie haben sich vielleicht für das Pferd entschieden und der Trainer hätte aber noch ein anderes zu verkaufen, wo er mehr Provision kriegt und dann muss das Pferd weg. Und solche Fälle habe ich schon öfters gehabt. Selbst ausgebildete Pferde. Aus finanziellen Gründen musste sich der Verkäufer von dem Pferd trennen, schweren Herzens oder aus Kapazitätsgründen. Und der Käufer konnte es halt einfach nicht bedienen oder der Trainer kam nicht damit zurecht oder wie auch immer. Und wer sucht, der findet.
Naja, meistens wird ja dann irgendwie erstmal der Rücken geröntgt, dann gibt es irgendwas, einen kleinen Engstand und dann sagt man, das ist der Grund für die Widersetzlichkeit. Also meistens geht ja dann irgendwie sowas ab. Wie sieht denn da die Rechtslage aus? Also wenn man das gar nicht so genau weiß, ja, da ist vielleicht ein kleiner Engstand, aber den haben ja nun irgendwie mehr als jedes zweite Pferd. Ist der Verkäufer denn da in der Pflicht oder eben nicht?
Also diese ganze Kissing-Spines-Geschichte, die ist eigentlich ziemlich vom Tisch. Da hat der BGH auch mal mit der Faust auf den Tisch gehauen und gesagt, also der Käufer kauft immerhin ein Lebewesen und keinen Vollautomaten. Deswegen hat er es also da auch abgelehnt, obwohl das Pferd einen Rückenbefund hatte. Und eben durch Blockieren und Stehenbleiben und Bocken und sich widersetzlich zeigen, eben durchaus auch typische Symptome, die mit dem Röntgenbefund vielleicht in Einklang zu bringen waren, gezeigt hat. Da hat der BGH gesagt, also wenn wir uns jetzt hier nur über das Verhalten Sorgen machen, dann kann das nicht vom Begriff des Sachmangels umfasst sein. Der Rechtsstreit ging für den Käufer verloren, ja.
Okay, und wenn man sagt, jetzt zugesicherte Eigenschaften, weil wir ja davon gerade kamen, also springt Wasser, ist schmiede- und verladefromm, ist geländesicher.
Ja.
Wenn sich dann der Käufer, gelinde gesagt, zu dumm anstellt, dann hat der Verkäufer einfach Pech gehabt. Das Gleiche gilt für, ich halte den nicht ordnungsgemäß und habe dann vielleicht die gesundheitlichen Beeinträchtigungen selber zu verantworten. Gibt es natürlich dann nicht zu als Käufer.
Ich sag mal so, also reine charakterliche Geschichten, da sagt auch die Rechtsprechung, tendiert dann dazu, wenn die sich jetzt nicht an irgendwelchen physischen Erkrankungen festmachen lassen, da sagt dann auch die Rechtsprechung, naja, also reiten musst du schon können, lieber Käufer. Also so ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ist es nicht. Und ich würde da auch immer die Leute ermutigen, halt einfach genau hinzuschauen auf beiden Seiten.
Aber dann kommt das zum Tragen, was wir am Anfang erwähnt haben, dass dann ausgetauscht wird. Ne? Also gerade bei Profis oder bei professionellen Händlern, die haben ja mehr im Stall, die sagen, komm hier, wenn das mit dem nicht funktioniert, nimm den nächsten, zahl 10.000 Euro drauf.
Müssen die das, Entschuldigung, ist das nicht dieses Wandel?
Nacherfüllung, ja. Also nach dem neuen Kaufrecht muss man eben nacherfüllen. Das heißt, da machen auch viele Käufer das falsch, indem sie also dem Verkäufer keine Gelegenheit zur Nacherfüllung geben. Das
mit ist einer Frist, entsinne ich mich.
Mit einer angemessenen Frist. Und die angemessene Frist, darüber lässt sich dann natürlich trefflich streiten. Aber es gibt natürlich unheilbare Erkrankungen, die plötzlich zum Vorschein kommen, von denen also keiner was geahnt hat. Und dann habe ich natürlich keine Möglichkeit der Nachbesserung bei diesem Pferd. Und die Rechtsprechung ist ein bisschen gespalten. Also manche Oberlandesgerichte sagen, also Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung muss gewährt werden. Wenn ich also Pferd habe, das sich in gewisser Weise kategorisieren lässt, dann mag das ja noch angehen, aber in der
kategorisieren
Regel
heißt Grand Prix Pferd. So, ein Grand Prix Pferd gegen anderes Grand Prix Pferd.
Wobei bei den Grand Prix Pferden ist es eigentlich eher schwierig, weil da ja doch sehr individuell Reiter und Pferd zusammenpassen müssen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein vierjähriges Pferd habe, das gerade angeritten ist, dann ist das natürlich
einfacher.
Oder wenn ich ein Pferd für Feld, Wald und Wiese haben möchte.
Aber Nacherfüllung bedeutet dann, dass man sozusagen die Ersatzlieferung, auch wenn das jetzt wirklich verdammt technisch klingt, akzeptiert? Oder könnte der Verkäufer auch sagen, ja gut, ist lahm, bring den zu mir, ich mach den gesund, dann kriegst du ihn wieder?
Das natürlich, ja klar. Wenn das nur eine vorübergehende Erkrankung ist, bleiben wir mal beim Pilzbefall. Ja.
Und Sehnenschaden?
Ja, Sehnenschaden ist natürlich immer so eine Sache, weil das ja auch immer die Frage ist, ob der ganz wieder wird oder ob da das vernarbte Gewebe bleibt. Das ist dann eben immer schauen.
Wenn wir bei den Krankheiten sind, das hat ein Tierarzt zu beurteilen, hattest du ja auch gesagt. Natürlich irgendwie, das ist auch ein Sachverständiger, ein Veterinär. Also ich höre häufiger, dass mittlerweile die Tierärzte, weil sie solchen Angst haben, verklagt zu werden, dass die sehr nebulös formulieren in ihren Protokollen zur Ankaufsuntersuchung.
Und im Zweifel abraten.
Ach, ich habe so viele Tierarzthaftungsfälle, auch auf der Klinikseite. Also da mit dieser Rechtsentwicklung bin ich sehr, sehr unglücklich. Also da stehe ich auch auf der Seite der Tierärzte. Der BGH hat mal in einer schwachen Stunde in 2011 oder 2012 eine sehr, sehr unselige Entscheidung getroffen, dass der Tierarzt und der Verkäufer des Pferdes als Gesamtschuldner haften. Das heißt, der Anspruchssteller, also der Käufer, kann sich somit aussuchen, von wem er das Geld für das Pferd zurückhaben möchte. Da hat der Tierarzt tatsächlich ein Pferd zurücknehmen müssen, was er ja niemals verkauft hat. Also zurücknehmen ist da eigentlich das falsche Wort, sondern der musste das kranke Tier übernehmen. Warum? Weil aus einer bestimmten rechtlichen Konstellation heraus der Verkäufer aus diesem Spiel raus war. Das ist noch gar nicht so lange her und ich kann mich immer noch nicht beruhigen über dieses Urteil. Denn in welche Region begibt sich da ein Tierarzt, der einfach eine Ankaufsuntersuchung macht? Und die werden für alles mit in die Haftung genommen.
Aber dann kann man sich's ja, wie Jan sagte, also die Formulierungen werden immer nebulöser. Im Zweifel raten sie lieber ab, dann kann man sich's ja eigentlich schon fast ganz sparen.
Ganz so schlimm ist es nicht, aber ich kann nur davor warnen, nebulös zu formulieren. Am allerbesten formuliert man ganz genau das, was im Röntgenleitfaden steht.
Im Wortlaut dann, den Röntgenfaden.
Ja. Denn alles andere, da begibt man sich dann eben in
interpretatorische Momente. Ja. Naja, also es gibt Tierärztinnen und Tierärzte, die sagen, ich stehe mit einem halben Bein im Knast, sobald ich eine Ankaufsuntersuchung mache.
Ja, im Knast nicht, aber in der Haftung. Und das ist unangenehm genug.
Aber entscheidend ist ja auch bei einer Ankaufsuntersuchung, wer sie beauftragt und wer sie bezahlt.
Ich empfehle den Verkäufern, eine Ankaufsuntersuchung zu machen.
Bevor sie verkaufen,
einfach einmal das Pferd komplett auf den Kopf zu stellen, einfach weil man das dann auch dokumentiert hat. Und ich empfehle genauso den Käufern, eine eigene Ankaufsuntersuchung zu machen.
Aber das übliche Verfahren ist ja, dass der Verkäufer sagt, ja, hier der Tierarzt in der Nähe, der hätte auch Zeit, der macht das gleich morgen, oder die Klinik hier, da fahren wir immer hin. Und dann sagt der Käufer, ja, ja, okay, dann machen wir das mal so.
Da habe ich eine schöne Geschichte. Ankaufsuntersuchung durch den Haustierarzt des Pferdehändlers. Ein Protokoll, und es heißt ja immer bei Röntgenbildern, OBB ist ohne besonderen Befund. Mhm. Und dann liest man diese ganze Liste, liest man durch. Zehe vorne links, OBB, 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 OCD, OBB. Das heißt, da hatte der mal in diese Liste einen Chip versteckt, aber handschriftlich einfach so getarnt, dass man das überhaupt nicht erkannt hat.
Ach, dass das C aussah wie ein B.
Genau.
Okay.
Ja.
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Die zweite schöne Ankaufsuntersuchungsgeschichte ist, da war ich tatsächlich mal im Kundenauftrag unterwegs und habe geholfen, Pferde auszusuchen. Und da hatten wir ein wunderschönes Pferd gefunden. Und dann habe ich gebeten, die mögen mir doch mal den Satz Röntgenbilder schicken, damit ich das an die amerikanischen Tierärzte weiterleiten kann. Dann wurde mir ein Satz Röntgenbilder von einem Sprunggelenk geschickt, das komplett zerstört war, aber den Namen dieses Pferdes trug.
Aha.
Also Name, Lebensnummer, alles stimmte. Aber mit diesem Sprunggelenk hätte das also nicht auf vier Beinen stehen können. Dann sprach ich also dann den Händler drauf an und sagte, also warum kriege ich hier 12 Bilder von einem Sprunggelenk? Ach, verflixt nochmal. Ja, oh je, nee, das hätte nicht passieren dürfen. Ich sage, ja, wie kommt denn überhaupt der Name dieses Pferdes da auf diese Röntgenbilder? Naja, ich habe 10 braune Stuten. Die versichere ich doch nicht alle einzelnen OP-Kosten.
Naja. Oh. Aber wie kann ich mir denn bitte als Käufer sicher sein, wenn der Verkäufer sagt, ja, ja, wir haben ja gerade erst irgendwie vor 8 Wochen geröntgt, hier sind die Röntgenbilder, hier hast du sie. Ob die wirklich von dem Pferd sind? Also nur, weil der Name draufsteht?
Naja, ein bisschen Vertrauen muss man halt schon. Und wenn es eine renommierte Tierklinik ist, dann dürfte sowas eigentlich auch nicht passieren. In der Regel sind das so Tierärzte, die sich auf einen bestimmten Abnehmer ihrer Leistungen eingeschossen haben. Und wenn ein sehr großes Näheverhältnis da besteht, wäre ich vorsichtig.
Mhm. Thema Ankaufsuntersuchung, weil wir da gerade waren. Was ist denn da das wahrscheinlich sehr Individuelle? Was akzeptierst du und was akzeptierst du nicht? Also es gibt ja auch keinen Menschen, der gesund ist, nur jemand, der noch nicht lange genug untersucht wurde. Das ist beim Pferd ja ganz ähnlich. Wo holt man sich da Rat? Also der AKU-Tierarzt hält sich ja da zurück. Der sagt, das und das ist der Befund, nun machen sie was draus, müssen sie selber entscheiden.
Genau. Also es ist immer der Blick in die Glaskugel letzten Endes, aber da würde ich nur dem Tierarzt meines Vertrauens da Glauben schenken, was der dazu sagt oder die.
Okay, dann haben wir jetzt den vierten Fachmann involviert, den AKU-Tierarzt, den Tierarzt meines Vertrauens, den Sachverständigen.
Den Reitlehrer
haben wir noch. Den Reitlehrer haben wir noch. Es wird jetzt langsam wirklich teuer, oder?
Es wird teuer und es wird sehr theoretisch, denn am Ende heben Leute, Geschäftsleute, die normalerweise bei jeder 5-stelligen Transaktion schon europaweite Ausschreibungen machen, um sich zu überlegen, ob sie jetzt diese Software kaufen oder nicht, die heben nach 2, 3 Champagnerchen auf einer Auktion die Hand bei 300.000 Euro, nicht? Also diese Emotionalität, und das ist auch das, was mich letztlich auch an diesem Job so fasziniert, diese Bandbreite an menschlichen Emotionen beim Pferdekauf, die ist ganz verrückt.
Gibt es denn da so Fälle, an die du dich erinnern kannst, wo du sagst, ja, also da hat mir der Käufer oder auch der Verkäufer wirklich richtig leid getan. Da hängen ja manchmal Kinder dran, da hängen viele Emotionen dran, das sind Familienmitglieder, viel Hoffnung, jetzt ne, Liebe, Sporthoffnung, was auch immer dem Einzelnen wichtig ist.
Also richtig sauer werde ich bei Fällen, die sich leider auch ein bisschen häufen, wenn Junioren mit im Spiel sind, die einfach richtig gut unterwegs sind, sportlich, und denen dann das nächstbessere Pferd einfach auch ein Weiterkommen in der Karriere ermöglichen soll. Und wenn denen dann irgendwelche Tiere angedreht werden, wo man einfach auch sagen kann, die haben schon für ein relativ junges Alter viele Kilometer auf der Uhr. Und wenn sich da auch dann der Verkäufer nicht flexibel zeigt, also der Profiverkäufer, solche Fälle finde ich einfach blöd, weil bei den Junioren oder jungen Reitern halt auch die Zeit davon rennt.
Ja, klar. Aber auf der anderen Seite, Juniorenpferde, sagen wir mal, für die, die erfolgreich im Juniorensport mitreiten wollen, da sind ja Juniorenpferde gefragt, die mal mindestens sechsstellig kosten. Dass die ein bisschen mehr Kilometer auf der Uhr haben, ist irgendwie auch klar. Und dann kommt natürlich ja, die Familie hat Geld, die zocken wir jetzt ab.
Genau.
Ne?
Genau. Ich finde, niemand soll abgezockt werden. Niemand muss das erleiden. Und ich weiß, dass das auch furchtbar auf die Psyche geht. Also so ein 7-8-jähriger Rechtsstreit und in zwei Instanzen ist das leicht erreicht, dieser Zeitraum, ist für alle Beteiligten schlecht und am meisten leid tut mir eigentlich das Pferd, weil das ohne wirkliche Bezugsperson einfach, ja, entweder um rückgabetauglich zu sein zu einem Sportpferdeleben verdonnert wird, ohne Sportpferd zu sein. Also sprich Einzelboxenhaltung, Einzelpaddock, das über einen Zeitraum ohne jede Perspektive, über 8 Jahre, bis irgendwann das Oberlandesgericht dann mal recht gesprochen hat.
Ich kann mich da erinnern, ich gehe da kurz mal rein, ein Hengst, der hatte, glaube ich, ein Spermaproblem, irgend sowas. Also der war nicht fruchtbar und sollte zurückgegeben werden. Und dann wurde ewig prozessiert. Der war richtig frech, der war richtig gefährlich schon. Die haben den aber auch nicht mehr geritten, weil sie gesagt haben, ne, wir wollen ja loswerden auf Hochdeutsch. Er ist reklamiert. Andererseits konnten sie ihn aber auch nicht kastrieren, weil es ging ja um einen Deckhengst. Und dieses arme Vieh ist, kann man nicht anders sagen, ist über 2 Jahre spätabends an der Hand Schritt in der Reithalle geführt worden. Das war alles, was mit diesem Pferd gemacht wurde. Weil sie natürlich wirklich gesagt haben, wir packen ihn aufs Paddock, der hüpft rum.
Klassiker. Ich hatte mal einen Boxenläufer, also in meinem Portfolio. Den haben wir aber dann zurückgeben können. Die Verkäufer waren bezeichnenderweise die Leute, die heute von der FN Stallverbot und Turnierverbot bekommen haben. Und dieses Pferd hatte einfach eine psychische Störung. Das war so ein gekörter Hengst. Und der sollte aber kein Deckhengst werden, sondern der sollte Reitpferd werden. Und die Käufer haben den kastriert. Und dann war natürlich so die große Rechtsfrage, auf die sich die Gegenseite dann kapriziert hat, war, ja, die Rückgabe ist ja unmöglich, denn wir haben hier jetzt einen Wallach und keinen Hengst. Wir haben uns dann am Ende verglichen. Da kamen die am Ende nicht drum rum und dann haben wir einen guten Vergleich erzielt.
Was heißt Vergleich eigentlich? Keiner hat wirklich gewonnen. Man einigt sich irgendwie mit Geld.
Ja, Vergleich ist, also mein Ausbilder im Zivilrecht hat immer gesagt, ein Vergleich ist immer nur dann gut, wenn er beiden Parteien wehtut.
Ach so, ich dachte, beide müssen das Gefühl haben, gewonnen zu haben. Das wäre viel hübscher, ja.
Das ist das Wunschdenken, aber tatsächlich muss letztlich jede Seite irgendwo federn lassen. Und man kann natürlich, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, und dann kann man am Verhältnis dessen, wie hoch der Vergleich ist, kann man dann auch sehen, wie nah man am Sieg oder an der Niederlage war.
Von dem, was gefordert wurde, sozusagen.
Von dem, was gefordert wurde, genau.
Genau, ja.
Dadurch, dass ja auch Pferdehaltungskosten immer weiterlaufen, tickt natürlich auch die Kostenuhr. Und manchmal ist es halt einfach auch sinnvoller, sozusagen den Verlust zu stoppen durch einen Vergleich.
Aber das wäre nämlich auch nochmal eine Frage. Also ich reklamiere den, um es mal einfach zu machen, am 1. Januar. Reklamiere ich ein Pferd.
Verkäufer sagt nein.
Verkäufer sagt nein, so. Dann steht der da weiter. Ich muss Tierschutz. Gesetz, ja. Ich muss mich um den kümmern.
So ist das.
Das kostet, Kosten laufen auf. Und bis dann irgendwie ne, die juristischen Mühlen und so weiter, das hat alles Vorläufe und dann gibt es Schreiben hin und her zwischen den Anwälten und dann geht es doch vor Gericht oder. Es ist ein langer Weg.
Ja.
So, ich sage jetzt mal ganz blöd, 1. Oktober trifft man sich vor Gericht. 10 Monate schreibe ich da jeden Cent auf und sage, das Geld will ich aber auch wieder haben.
Ab dem Zeitpunkt, ab dem ich die den Rücktritt erklärt habe als Käufer, tickt so die Kostenuhr. Und dann kann ich wirklich jeden Sack Möhren am Ende natürlich geltend machen. Das versuche ich auch den Verkäufern, die sich manchmal ein bisschen sperrig gegen so einen Vergleich stellen, das versuche ich denen dann auch immer wieder klar zu machen, dass also diese Kosten, ist es ganz häufig so, dass ich um ein Pferd, was 9.000 Euro gekostet hat, dann am Ende 40.000 Euro zurückzahlen muss und ein krankes Pferd zurückbekomme. Und in solchen Situationen ist es sehr sinnvoll, sich vorher zu einigen, im Vergleichswege, ja.
Aber wenn man das so hört, was würdest du denn sagen, für wen ist denn das Risiko inzwischen größer, für den Verkäufer oder für den Käufer? Also wenn ich das so höre, dann ist man als Verkäufer ja auch, also mindestens mal mit einem Bein im Knast oder aber eben an der Privatinsolvenz oder nicht privat, aber Firmeninsolvenz dann notfalls.
Das würde ich auch so sehen, ja. Also das Risiko ist grundsätzlich für die Verkäufer größer. Das sehen die aber nicht so.
Also letztlich, kauf kein Pferd, verkauf kein Pferd, oder? Das ist das, was unterm Strich bleibt. Das ist ein bisschen traurig.
Nein, das würde ich so nicht sagen. Aber ich sage mal so, man muss einfach damit rechnen, dass die Justiz nicht alles schnell reparieren kann. Das ist genau der Punkt. Also das ist kein Reparaturbetrieb. Wenn man sich jetzt über so etwas streitet, dann muss man einfach damit rechnen, dass viele Sachverständige da noch mitreden und dass am Ende selbst Fälle, die man als Anwalt als sicher einschätzt, sich dann in der Praxis anders entwickeln, weil man eben dann vom Gegner möglicherweise Sachverhalte erfährt, von denen der eigene Mandant einen verschont hat. Und dann muss man natürlich auch wieder flexibel reagieren. Aber das ist die Herausforderung an diesem Job.
Und auf jeden Fall kann man sich sicher sein, dass Kosten entstehen und noch mehr Kosten und noch mehr Kosten. Und wer auch immer sie bezahlt, sie müssen ja irgendwie bezahlt werden und von irgendwem. Also sie sind auf jeden Fall da. Also insofern ist das eine, glaube ich, eine Lose-Lose-Situation am Schluss, oder?
In gewisser Weise ja. Wir schauen uns das alles immer sehr, sehr genau an. Und ich sage zu meinen Mandanten immer, die wahre Währung, in der sie mich bezahlen, das ist Kilo Nerven und nicht Euro.
Ja, das kann ich ein bisschen nachvollziehen, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, selbst wenn es keinen Ärger gibt, finde ich immer, das ist irgendwie nervenaufreibend. Und zwar sowohl Pferde kaufen als auch Pferde verkaufen. Ich habe beides nicht so besonders häufig gemacht, aber ich habe immer mindestens 10 Kilo dabei verloren. Das muss ich schon sagen. Irgendwie hat man immer Angst, dass was schief geht, dass es das Pferd nicht gut haben könnte, dass man einen Fehler gemacht hat. Hast du so eine Geschichte auch erlebt?
Ehrlich gesagt nicht, weil ich ja sehr früh schon journalistisch im Pferdebereich tätig war und dann schließt sich das so ein bisschen aus. Pferd empfehlen oder auch Pferd, also aktiv verkaufen. Ich habe mal einen verschenkt, weil der einfach irgendwie ein Problem hatte im Rücken und also mit klarer Ansage auch und der ist dann Farbpferd geworden, aber den haben wir wirklich verschenkt.
Und du hast noch nie gekauft oder verkauft?
Ja, einen Fohlen habe ich mal gekauft, aber dann haben wir gezüchtet selber.
Okay.
Aber du bist ja also Championatsponys verkaufen und, ne?
Naja, also das ging gut, das muss man sagen. Das war eine tolle Geschichte. Wenn man das immer so hätte, dann wäre wahrscheinlich alles gut. Aber ich habe mal ein Pony verkauft von zwei insgesamt. Das ist schon ganz lange her und da gab es denn eine Reklamation, ja, der sei ja lahm. Nicht im Trab, aber im Galopp. Ja, im Galopp. Im Trab nicht, aber im Galopp sei er lahm. Ja, ernsthaft. Das wäre fast vor Gericht gelandet. Dann zum Glück doch nicht. Es war aber dann wohl doch eher ein reiterliches Problem.
Das heißt, du hast gesagt, ich gebe mal 3 Stunden Reitunterricht gratis oder wie habt ihr euch geeinigt?
Es gab einen anwaltlich formulierten Brief an diese Käuferin. Dann habe ich nie wieder was gehört, auch von dem Pony nichts mehr gehört. Das Pony habe ich dann irgendwann gesucht, aktiv und auch gefunden. Die hatte das weiterverkauft. Zum Glück dann an eine Familie, wo er es wirklich gut hatte. Da war ich wieder ein bisschen beruhigt. Aber ehrlich gesagt, mein Vertrauen in dieses Verkaufen war erstmal nachhaltig gestört, das muss ich schon sagen, ja. Aber wie gesagt, ich hatte auch schon ein Erlebnis, da war das völlig unproblematisch und lief wunderbar und wir haben immer noch den allerbesten Kontakt.
Das wollte ich sagen. Also ich bin befreundet mit vielen Leuten, die davon leben, Pferde zu handeln, und zwar von 5.000 Euro bis 500 oder sogar noch mehr. Und da muss man sagen, transparenter Pferdehandel, das haben wir jetzt ja auch in dem Interview ganz deutlich gehört, der funktioniert und da kann man sich drauf verlassen. Also ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht den Eindruck erwecken,
Nein.
dass jeder Handel per se irgendwie nur mit Betucken und Schlimmerem zu tun hat.
Naja, man muss allerdings auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen können. Ne? Das ist so ähnlich wie wenn man eine Ferienwohnung mietet und da steht Meerblick, dann kann das durchaus sein, dass das Meer in 10 Kilometer Entfernung zu erahnen ist. Also ich habe mal ein Pony gekauft, eins von zweien, richtig. Und da sagte mir der Verkäufer, ist aber kein Kinderpony. Und ich sagte dann so, naja, das ist ja auch gar kein Problem. Meine Tochter ist ja erst 4. Erstmal reite ich das sowieso selber. Als ich das dann probiert habe mit dem selber Reiten, habe ich gemerkt, was er eigentlich wirklich damit gemeint hat. Also, ne, das war irgendwie, Rodeo war nichts dagegen. Das haben wir dann alles in den Griff gekriegt. Und auch später hat es dann tatsächlich meine Tochter geritten, als sie älter wurde. Aber so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen können, glaube ich, ist nicht so schlecht.
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, wir haben ja sehr viel auch gerade gehört über die Ankaufsuntersuchung. Was ich auch bei uns auf der Stallgasse immer wieder höre, wenn es Probleme gibt, dass die Leute keine Blutprobe nehmen bei der Ankaufsuntersuchung. Und das, muss ich sagen, kann ich überhaupt nicht verstehen. Also das ist ja, du nimmst eine und vor allen Dingen kannst du ja auch noch irgendwie die splitten, dass du einmal direkt untersuchst, was ist drin, und im Zweifelsfall frierst du eben noch eine zweite Charge ein. Das ist ja kein Hexenwerk. Und dann hast du auf jeden Fall dieses Blut vorliegen, wenn irgendwie mal etwas ist. Also entweder, dass du gekauft hast und irgendwie den Verdacht hast, weil er auf einmal lahm ist, dass da vielleicht Cortison oder Schmerzmittel oder was auch immer im Spiel waren. Aber also eine Blutprobe würde ich auf jeden Fall immer machen.
Aber Achtung, ja. Achtung, da muss man auch aufpassen, wie lange diese Blutprobe aufgehoben wird. Den Fall hatte ich nämlich tatsächlich auch. Ich habe mal ein Pferd gekauft und dann war das eine ganz langfristige Geschichte. Da ging es um Leberegel und dann ging es irgendwann, wusste erst keiner, was das ist. Das dauert auch ganz lange, bis es da irgendwie Erscheinungen gibt, dass das Pferd das überhaupt hat. Also es dauerte. Und erst nach über einem Jahr war klar, was der überhaupt hatte. Und dann war die interessante Frage, hat der das schon gehabt, als ich ihn gekauft hatte? Und dann dachte ich, ja prima, kann man ja sehen. Das kann man im Blut ja sehen. Und ich hatte Blut genommen. Und es war 2 Wochen, nachdem das vernichtet worden ist, weil es nämlich nur ein Jahr lang aufgehoben wurde. So.
Okay, das ist ein Learning. Ja gut, aber dann würde ich einfach sagen, bevor es wegschmeißt, komme ich mit einer Kühltasche vorbei. Also
ja,
was man hat, hat man.
Genau. So. Ja. Jo, haben wir wieder was gelernt.
Ja,
so,
Stichwort Lernen.
Ja, ich habe schon wieder Angst.
Unsere kleine Wissensrubrik namens Quiz steht an.
Das Quiz.
Und ich falle da ja immer sowas von auf den Bauch, aber ich habe mich inzwischen dran gewöhnt. Ich leide gar nicht mehr so, Jan. Hier kommt wieder bestimmt so eine nerdige Geschichtsfrage, richtig?
Eher literaturgeschichtlich diesmal.
Das ist ja noch schlimmer. Du solltest einfach so ein kleines Buch veröffentlichen, unnützes Wissen, und mich nicht mehr behelligen mit diesen ganzen Dingen. Aber schieß los.
Wir haben jetzt ja gehört, 6-stellige Summen und sonst wie was. Und dann habe ich gedacht, da gibt es doch dieses eine berühmte Zitat, wo jemand sagt, mein Königreich für ein Pferd, was ja definitiv noch mehr ist als ein 6-stelliger Betrag. Wer sagt denn das?
Cäsar, oder? Oh Gott, Jan, das weiß ich doch eigentlich. Alexander der Große, Napoleon, Friedrich der Zweite. Jetzt habe ich sie alle durch irgendwann.
Gehen wir mal so ein bisschen so Mittelalter nach England.
Mein Königreich für ein Pferd. Ja, natürlich kenne ich den Spruch. Wer war das?
Der heißt mit dem Vornamen so wie die größte deutsche Hoffnung im Springparcours für die Weltmeisterschaften auch mit Vornamen heißt.
Richard Vogel.
Gut, dann haben wir schon mal einen Vornamen. Okay, Nachname der Dritte.
Richard der Dritte, ja.
Das ist das berühmte Shakespeare-Drama.
Ich hätte fast Shakespeare gesagt und dann dachte ich, Shakespeare hat wahrscheinlich nie auf dem Pferd gesessen.
Okay, das weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich hat er geritten damals. Er hat ja ein bisschen außerhalb von London zunächst gelebt, muss ja irgendwie dahin gekommen sein. Richard der Dritte, Schlacht von Bullsworth, die ist ja auch historisch belegt, wo ihm sein Pferd quasi unterm Körper weg ermordet wird und er dann im Kriegsgetümmel schreit, dass er einfach ein neues Pferd braucht auf Hochdeutsch. Mein Königreich für ein Pferd.
Ja, okay, bei mir wird es jetzt schon wieder ein bisschen einfacher. So eine kleine Medizinfrage. Wie viel Liter Blut zirkulieren denn durchschnittlich in einem ausgewachsenen Warmblutpferd?
Das sind ja genau die Fragen, die ich liebe. Blut 30 Liter?
Ja, 35 bis 45.
Ah, okay.
Entspricht 7 bis 8% des Körpergewichts, so ungefähr. Aber ist okay, ich gebe mich ja gerne geschlagen. Wo du immer die her hast, diese ganzen Geschichtsnerds-Fragen, das ist echt Wahnsinn.
Klammer auf, jemand, der Anglistik studiert hat, kommt an Shakespeare und Richard III nicht vorbei, Klammer zu.
Alles klar, dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bleiben Sie uns gewogen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Sprich, liked uns. In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.